einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin hier aus der Insert Moin WG. Leicht verspätet, aber wenn wir uns beeilen, schaffen wir es noch vor 12 Uhr den ersten Tag der Gamescom Revue passieren zu lassen. Ich bin der Manu und bei mir hier in der Insert Moin WG der wunderbare, famose, in die Bettdecke bereits eingehüllte, sexy Michi Wiczorek. Guten Morgen, Michi.
Hallihallo, wunderschönen guten Morgen.
Wir haben schon den zweiten Tag Gamescom hinter uns. Wir haben jetzt aber gesagt, wir reden nochmal über die Gamescom Opening Night und Opening Night Live, hieß sie ja, die Jeff Keighley moderiert hat. Was das ist, erklären wir gleich. Und wir haben uns auch schon mal ein paar Sachen angeschaut bei der Nvidia-Geschichte. Da gab es eine Pressekonferenz von Nvidia, die Neues zu Raytracing gezeigt haben. Denn keine Gamescom Insert Moin WG ohne Raytracing. Das haben wir gelernt letztes Jahr. Deswegen werden wir auch wieder über RTX sprechen. Aber lass uns erstmal über das Thema des Tages auf jeden Fall sprechen. Die Opening Night Live war eine Show, die von der Gamescom offiziell initiiert wurde und beauftragt wurde damit das Produktionsstudio um Jeff Keighley, von Jeff Keighley, die man kennt von den Game Awards. Ex-Spielejournalist, now best friend forever mit Hideo Kojima und nebenbei produziert er Shows für verschiedene Gaming-Events.
Ja, hat er ganz gut gemacht, fand ich. Ja. Es hatte so einen richtigen weltweiten, globalen Charakter, die Eröffnungsshow der Gamescom. Das hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Am Ende kommen wir sicher noch im Detail zu, war es da ein bisschen viel Bromance mit dem guten Hideo Kojima. Aber ich glaube, ich habe selten so viele spontane Neuankündigungen im Vorfeld einer Gamescom gesehen wie dieses Jahr.
Im Vorfeld?
Start der Gamescom. Vorher, wenn man sich mal zurückerinnert, vor 7 Jahren war dann Sony, hat eine kleine PK gemacht, da war dann vielleicht ein neuer Titel bei. Dann hat Ubisoft vielleicht das neue Anno oder Siedler angekündigt. Und ja, das war es meistens schon. Oder hier irgendwas mit der Vorgänger von Detroit wurde doch hier zum Beispiel auch, glaube ich, vorgestellt.
Das stimmt. Aber das waren wirklich Sachen.
Das sind immer so einzelne Ausläufer gewesen.
Die letzten Jahre, seit es diese Pressekonferenzen auf der Gamescom nicht mehr gab, hatte ich immer das Gefühl, die Gamescom ist die kleine Schwester von der E3. Ja. Die nur die Sachen, die dort angekündigt worden sind, hier vielleicht spielbar hat. Das war ja immer schon das Highlight. Ah, das auf der E3 konnten wir das nur als Trailer sehen. Jetzt gibt's Gameplay dazu. Das war schon das höchste der Gefühle. Aber vor 5, 6 Jahren war das ja tatsächlich anders. Da hatte Sony, Microsoft, EA, hatten alle eigene Pressekonferenzen. Und gerade bei der Sony-Pressekonferenz wurden ja zum Beispiel Sachen wie PT angekündigt. Mhm. Also da gab's diese Highlights noch, diese exklusiven Ankündigungen. Und das ist jetzt zurück. Und das finde ich tatsächlich, ist sehr gelungen gestern auch. Also die erste halbe Stunde war ja eine World Premiere nach der anderen.
Ja, und unter anderem Gameplay dabei. Genau. Richtig, richtig gut.
Läuft, oder?
Ja.
Genau, dann lass uns gleich mal einsteigen. Also das wurde recht souverän runtermoderiert von Jeff Keighley, wie man es auch kennt, wenn man ihn schon mal gesehen hat. Altbewährte Art. Er geht auf die Bühne, sagt ein paar Sätze und hier World Premiere and now Gameplay 2 und dann kam schon der nächste Trailer. War aber ein echtes Gewitter, so eins nach dem anderen. Wie man die jetzt bewertet, kommen wir jetzt gleich dazu, war jetzt der richtig große Knaller, war jetzt glaube ich nicht dabei. Aber es waren für jede unterschiedliche Zielgruppe, glaube ich, so ein, zwei Sachen dabei, wo man sich drüber freuen kann.
Ja, war sehr ausgewogen. Insgesamt fand ich, war es besser als die ein oder andere E3-Pressekonferenz und das will schon was heißen.
Ja.
Und ich hatte auch das Gefühl, es war auch da wieder globaler. Es war nicht mehr so nur auf den europäischen Markt oder so fokussiert. Das war auch interessant für den amerikanischen Spieler. Oder das war auch interessant für den brasilianischen PC-Spieler oder so.
Es war auch nur Englisch.
Ja, es war für alle interessant.
Ja, auch die deutschen Gäste, auch von Deck 13 oder so, die Leute, die auf der Bühne waren, das war komplett in Englisch moderiert. Es gab, glaube ich, im Stream, du hast es im Stream geguckt, gell? Gab es da Untertitel, gab es da Übersetzungen?
Nee, gar nichts. Also auch als Silja von Nintendo dann zum Beispiel die Preise entgegengenommen hat, blieb alles auf Englisch.
Ja, also von daher eine internationale Geschichte und hat der Gamescom gut getan. Ich fand es sogar wirklich, wie du gesagt hast, besser als manche E3-Präsentationen, weil es fokussierter war über die gesamte Messe hinweg. Also vielleicht sollte sich die E3 überlegen, auch diese einzelnen Pressekonferenzen auch in eine Show zusammenzupacken.
Ja, wird sich keiner gefallen lassen, aber eigentlich eine coole Idee.
Weil wir schlagen uns da ja immer die Nächte um die Ohren und dann hat man halt im Endeffekt pro PK ein, zwei Highlights dabei. Mhm. Also könnte man eigentlich auch in eine große E3-Show packen. Aber das wird nicht passieren. Aber jetzt für die Gamescom, glaube ich, eine gute Lösung. Genau die Mischung zwischen diesen Awards und den klassischen PKs. Aber die Awards kamen tatsächlich ein bisschen zu kurz.
Weil aber auch so viel Kritik in letzter Zeit kam, wenn man die Game Awards YouTube-Kommentare zum Beispiel gelesen hat, die Leute mochten das nicht so, dass das so extrem ausgeweitet wurde.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach deren, ja, deren Feedback-Schleife dahingehend.
Ja. Wir hatten ja auch Awards, der Gamescom Award, bei dem ich ja auch in der Jury sitze. Wir hatten uns im Vorfeld getroffen und eben die Spiele der Messe im Vorfeld schon mit der bei der USK dann eben abgestimmt und ein paar Titel nominiert. Und das hieß dann jetzt, dass die eben auf der Gamescom-Show dann auch präsentiert werden. Hatte ich mir ein bisschen glamouröser vorgestellt.
Ja.
Da war dann halt die Moderatorin von IGN, hat zweimal den Leuten das in die Hand gedrückt, hat einmal gefragt, wie sie sich fühlen. Dann hatten die wirklich diesen Preis in der Hand und dann am Ende war irgendwie gefühlt keine Zeit mehr oder die Leute sind nicht gekommen und sie hat halt wirklich 8 Awards einfach so runtergelesen wie eine Pressemitteilung.
Ja.
Und das fand ich, dann hätte man sich's auch gleich sparen können.
Das stimmt, das war definitiv einer der Tiefpunkte der Show, wo man sich gefragt hat, na gut, wenn Warum? Das jetzt so sein muss, dann ist das wohl so, aber eigentlich waren auch spannende Titel mit bei und man hat sich für den einen oder anderen gefreut und bei dem anderen, das ging dann alles so schnell, was, Kommandos hat das gewonnen? Ja. Ach so, warum eigentlich?
Ja, okay. Desperados hat gewonnen.
Oder Desperados,
ja. Aber dann hätte man ja zumindest vielleicht mal kurz das Spiel einblenden können, das Studio mit Logo noch, dass man kurz sieht, der Gewinner ist in der Kategorie, weil so hat es doch für die Studios jetzt auch, die Leute im Publikum haben das überhaupt gar nicht kapiert. Null, gar nichts, ja. Richtig. Also das wäre ein kleiner Kritikpunkt, kleine Verbesserung noch für nächstes Jahr. Ich bin gespannt, ob es nächstes Jahr wieder geben wird.
Habe ich schon das Gefühl, das wird ja so
positiv. Die Resonanz war jetzt positiv, fand ich auch.
Also tut der Gamescom gut und tut auch den Spielern da draußen gut, denn es gab ja zahlreiche Neuankündigungen, wie zum Beispiel Comanche.
Ja.
Kennst du noch Comanche?
Ich habe gejubelt im Saal kurz, als ich erkannt habe, dass das Comanche-Logo da kommt, aber ich glaube, um mich rum war... Vielleicht noch Jochen Gebauer saß schräg mir gegenüber, der kannte das vielleicht noch, Sebastian Stange auch, aber dann hat es schon aufgehört.
Echt, ist das so bitter inzwischen?
Ich mein,
niemand kennt mehr Noma Logic.
Ja, aber das Ding ist von 1991, das erste Comanche, da waren wir halt genau in dem Alter.
Ja.
Ich habe heute, witzigerweise, kleiner Vorgriff auf heute, ich war gestern dann so, Comanche, Voxel Love, wie geil waren denn damals die Voxel? Es ist ja leider nicht mehr ein Voxel.
Mhm.
Und heute war ich bei Nintendo bei der Indie-Booth und es kommt ein neues Voxel-Spiel raus.
Aha.
Witzigerweise.
So ein Plattformer, ne?
Ja, so ein Indie-Spiel mit so ein bisschen Zelda-like, erzählen wir morgen ein bisschen drüber, aber eben auch mit Voxeln. Aber Comanche ist eine Hubschrauber-Simulation.
War eine Simulation. Jetzt scheint es eher so ein Arcade-Multiplayer-Action-Titel zu
sein. Und da war dann auch gleich meine Vorfreude so, Comanche!
Dann ist der Hubschrauber abgetaucht, abgestürzt. Ja.
Und das hat man aber tatsächlich so gemerkt. Ich habe deine Raunen bis rüber in die Messehalle gehört. Leider.
Yeah.
Es ist ein reiner Multiplayer- Dogfight eigentlich, oder?
Ja.
Team Dogfight.
Team Deathmatch, Team Dogfight-Modus. Sie wollen dieses Jahr noch in die Beta- und Alpha-Phase starten, danach Early Access. Auch das ein sehr, wie soll ich jetzt sagen, prätentiöses Modell, das ich jetzt nicht mehr so schätze, wenn man es direkt so ausfährt. Ja, wir werden nie fertig, nach dem Motto. Also angucken werde ich es mir einfach wegen des Namens und vielleicht macht es ja sogar auch Spaß. Die Brand ist super. Also ein Comanche hätte ich mir schon 98, da kam ja dann nochmal Comanche 3, glaube ich.
Ich glaube 2001 raus. Kam das letzte
2001,
Comanche.
2001, okay. Ja. Und seitdem warte ich eigentlich auf was Neues, denn die waren alle gut, wenn man damals denn den richtigen Joystick hatte und der funktioniert hat.
Oh ja, der gute Flightstick. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Es ist halt wieder so ein Coup von THQ, so eine Marke einzukaufen, dann eine Weile ruhen zu lassen, überlegen, was machen wir daraus und dann eben ein neues Spiel mit diesem Titel rauszubringen. Aber dieser Nostalgiefaktor funktioniert doch einfach nicht, wenn ich eine alte Marke bringe und aber nichts von dieser alten Marke da drin hat. Weder Voxel noch diese Singleplayer-Kampagne, sondern dann so ein Multiplayer-Gedöns draus mache. Das haben wir doch neulich auch schon mit diesem Commander Keen gehabt, das Phänomen.
Ja.
Warum nimmst du eine Marke mit Retroflair? Ich habe ja nichts dagegen, alte Marken neu zu interpretieren. Ja, kann ja gut sein. Ich sag ja nicht, dass es schlechte Spiele werden. Aber ich verstehe diesen Move nicht, eine alte Marke zu lizenzieren und dann aber diese alten Geschichten nicht zu
bedienen. Nur den Namen
zu bedienen.
Da stehen zu haben.
Ja. Aber genau die den Namen kennen, die verpeilst du doch eigentlich damit komplett. Schieß doch an denen vorbei.
Ich glaube, so geht das Konzept eigentlich auch nicht auf, weil du triggerst uns ja damit quasi an, wir fallen dann runter, aber dann sagen wir es den Jüngeren auch nicht weiter, dass da irgendwie was Cooles kommen könnte.
Und die anderen können mit dem Wort eh nichts anfangen, für die könnte das auch Airwolf the Game sein.
Wusste ich, dass du auch an Airwolf gedacht hast. Nächstes Spiel?
Comanche, dann hatten wir Little Nightmares 2. War auch eine der neuen Ankündigungen. Da kennst du dich
besser aus. Ich habe nicht mal das erste Little Nightmares gespielt.
Ja, das musst du unbedingt nachholen. Das musst du unbedingt nachholen.
Ist das
von den Tassier Studios richtig cool. Also so ein ganz untypisches Gruselspiel. Also du hast so dieses kleine Mädchen, kennst du, mit diesem gelben Regencape, was dann so rumläuft und durch die Stadt, durch durch so verschiedene Gebäudeabschnitte läuft. Dann bist du in so einer Metzgerei, wo dann so ein fetter Metzger irgendwie so ein Teil zerhackt über dir und du schleichst dich da so durch und versuchst nicht erkannt zu werden. Also eine unglaublich dichte Atmosphäre. Ganz untypisch für so ein Horrorspiel, so ein 2D-Adventure war das ja mehr oder weniger. Und Little Nightmares 2 wird jetzt der direkte Fortsetzer. Die direkte Fortsetzung. Und man hat auch schon gesehen, da kommt ein neuer Charakter dazu.
Und man kann Koop dann spielen?
Das habe ich nicht so genau rausgesehen. Ich hoffe mal, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber es soll auf jeden Fall ein bisschen größer werden. Also es geht aus diesem Gebäude raus. Aber das ist so ein Spiel, das spiel und kaufe ich blind. Weil ist der das erste ein Indie-Game so gut oder war.
Weißt du, wer da wäre?
Es war ein Indie-Game und ist dann aber bei Bandai Namco als Indie-Spiel trotzdem weiter unabhängig von diesem Tassier-Studios gemacht worden. Aber Bandai Namco hat es gepublished. Ja. Weiß ich noch ganz genau, weil das war nämlich als Best Indie, glaube ich, nominiert, aber eben bei den Gamescom Awards, aber eben von Bandai Namco.
Fest deswegen gab's Plattform? Da auch,
war alles. Gibt jetzt sogar so einen App-Ableger für Smartphones und so.
Und der zweite soll jetzt auch für alles kommen?
So wie ich es gesehen habe, ja.
Okay.
Switch weiß ich jetzt nicht, aber es war damals PC und Konsole.
Das nächste Spiel auf unserer Liste kommt nicht für alle Plattformen.
Oh nein.
Das kann ich dir verraten.
Ja, aber hallo. Ein Schmankerl für PC-Spieler.
Humankind.
Ein neues Spiel von Sega und von Amplitude. Das sind die Macher, die Endless Space gemacht haben. Und Humankind ist auch ein Rundenstrategiespiel, aber es ist der Civilization-Killer.
Oh, so sagen Sie das
nicht? Nein, ja. Sie haben
dafür sind doch viel zu bescheiden, die Franzosen.
Also auch wieder vorgriffig war heute bei der Präsentation. Sie haben nicht mit einem Wort das einmal irgendwie Civilization. Sie haben dann gesagt, in similar games oder in other strategy games oder so. Sie haben nie Civilization gesagt.
Sie sind aber insgesamt, nehmen Sie da kein Blatt vor den Mund, Sie sagen schon, das ganze Studio ist inspiriert von Sid Meier und
ja
der Civilization Brand an sich.
Ja, es ist auch wirklich sehr nah dran. Also so nah dran. Ich meine, Endless Space und so machen ja im Prinzip das Gleiche, haben ja auch so diese Rundenstrategie
mit
Entwicklung, aber mit eben Rollenspielelementen. Und Humankind ist jetzt wirklich ganz klassisch, baut deine eigene Menschheitsgeschichte mit verschiedenen Zivilisationsstufen, mit Dörfern, Städten, Krieg, Rundenstrategie, wie es halt von Civilization existiert.
Ich fand den Trailer sehr, sehr gelungen.
Super.
Das war ja so ein Neandertaler, der am Keyboard stand und erstmal so fett einen Remix da aufgelegt hat. Und man dachte erst, was kommt jetzt, ein Musikspiel von wegen Amplitude? Ist es ja auch. Ich glaube, das war auch so ein kleiner Wink daran, dass sie halt ständig verwechselt werden mit dem Studio, was die Musikspiele gemacht haben. Und man war so verwirrt und dann ging es auf einmal in Richtung Weltkarte und man dachte so, hey, ist das jetzt das neue Civilization? Oder was geht denn hier überhaupt? Ist auf jeden Fall super interessant, sieht gut aus oder sieht spannend aus und sieht ernst aus. Ich weiß, dass sie sich da sehr viel Gedanken gemacht haben, das Studio, dass das deren große Chance wird, da jetzt einzuhaken, weil die wissen genau, viele Fans waren von Civilization 6 enttäuscht insgesamt. Und wenn man da den Fuß reinkriegen will, ist das jetzt die richtige
Zeit. Die Frage ist halt, wie machst du Civilization nochmal neu, aber anders, dass es eben nicht nur ein Klon ist. Und das wird so spannend zu sehen. Ich war heute in der Präsentation, ich habe den Typen leider fast nicht verstanden akustisch. Ich kam ein bisschen zu spät, saß in der dritten Reihe und habe den leisen Franzosen irgendwie nicht richtig zuhören können. Aber die Dinge, die ich gesehen habe, die waren schon so, gerade so ein bisschen anders von Civilization, dass man sagt, okay, das rechtfertigt das so, ohne dass man sagen kann, dass man denen so einen richtigen Vorwurf machen kann, Civilization einfach eins zu eins nachzukopieren.
Ich denke, die werden auch da wieder viel Rollenspiel und Entscheidungen mit reinbauen.
Ja, eine ganz coole Sache, die ich gesehen habe, war, dass du zum Beispiel immer in jeder Evolutionsstufe, wenn du so aufsteigst, also vom Bronze, von der Bronzezeit in die, was auch immer danach kommt, in die nächste Stufe.
Kreidezeit.
Ja, wie auch immer. Oder später dann eben halt so ins Mittelalter oder dann in die Industrialisierung und Moderne. Dann wechselst du immer direkt eine Zivilisation. Also du bist dann am Anfang zum Beispiel die Römer oder die Ägypter und kannst dann aber später auch sagen, nee, ich will jetzt irgendwie die Katarer sein. Und die Zivilisation ist aber dann weg. Also es ist nicht so festgelegt wie bei Civilization, dass du eben von Anfang an dann Kleopatra bist und fertig, sondern du hast dann diese Völkerboni, die kriegst du dann bei jeder Zivilisationsstufe, je nachdem, so wo dein Spiel sich gerade entwickelt. Ah, ja. Also wenn du jetzt eben gerade Krieg vorbereitest, nimmst du vielleicht eher die Römer. Und wenn du jetzt aber eben gerade eher ein Weltwunder bauen willst, dann nimmst du halt vielleicht eher eine Nation, die einen Bonus kriegt bei Bauwerken und so weiter. Mhm. Also das finde ich so eine ganz kleine, frische Idee. Und was mir so aufgefallen ist,
die Städte. Haben die offizielle Weltlizenz gekauft?
Die Weltlizenz?
Dass sie sich auch Römer und so nennen dürfen. Nicht, dass es dann, wie bei FIFA und genau. PES, dass die Römer dann Ramanen heißen oder so. Ramonen.
Oh, das wäre richtig bescheuert.
Deutschen.
Deutschen. Ja. Ja, da kann natürlich Civilization auch gar nicht so viel dagegen sagen, wenn sie halt sowas nachmachen.
Sid Meier hat auch mehrfach betont, dass jedes vor X4X Strategiespiel, klar, das es gibt, ihn glücklich macht. Und er wird es spielen.
Ja.
Von daher,
ich glaube, der wird sich das auch sehr genau anschauen. War auf jeden Fall sehr schön, das endlich jetzt mal zu sehen. Heute dann auch gleich ein bisschen Gameplay. Was war noch neu? Iron Sky 9020 erkläre ich auch ein bisschen morgen. Das habe ich nämlich heute gespielt. Das ist das neue Spiel von King Art Games.
Aus Deutschland, ne?
Ja, aus Bremen sind die, glaube ich, genau. Und die haben ja bisher eher so Rundenstrategie gemacht. Und das letzte Spiel von denen war eigentlich Battle Isle. Ableger, Battle World Kronos war von denen, genau. Und das jetzt ist ein RTS, ein Echtzeitspiel, aber mit der Lizenz, Brettspieler werden es wissen, von diesem alternativen World War One Setting. Also,
so leicht cyberpunkig.
Ja, so was, ne, so Steampunk. Eher. Also was ja, genau, wäre, wenn im Ersten Weltkrieg schon Mechs mit Dampfantrieb existiert hätten? Da gibt es so einen Zeichner, der Jakob, Nachnamen weiß ich leider nicht genau, aber da gibt es eben dieses legendäre Brettspiel Scythe und auf den Grafiken basiert es. Und das ist ein wunderbares, tolles Brettspiel und die King Art Games haben eben auch diese Illustrationen von ihm als Grundlage genommen, daraus ein Spiel zu machen und es spielt sich im Endeffekt wie Company of Heroes. Also du musst die einzelnen Einheiten extrem in die Deckung schicken. Mhm. Also wenn du einfach nur alles markierst und losrusht, das funktioniert nicht. Aber da können wir ja morgen nochmal ein bisschen drüber reden. Das habe ich nämlich heute gespielt. Das wurde auch nochmal ein bisschen gezeigt. Dann zu Death Stranding kommen wir gleich. Need for Speed Heat und Everspace 2.
Need for Speed Heat sah richtig doof aus. So richtig generisch. Hier ist Electronic Arts und macht, was Electronic Arts macht. Und das Spiel hätte so auch genau schon vor 5 Jahren erscheinen können.
Das ist mein einziges Problem damit. Ich habe mega Bock auf Need for Speed immer.
Ja.
Und dann kommt es und dann denke ich, ja, genau. Und dann kommt ein neuer Teil wie Payback und dann denke ich, so ein Schrott.
Ja.
Ja. Und dann kommt wieder eins. Aber Need for Speed Heat, also ganz ehrlich, wenn du mir das jetzt Gameplay zeigst von Need for Speed Heat, ich könnte es, glaube ich, nicht zuordnen, wenn es jetzt nicht angekündigt worden wäre, welches Need for Speed es schon mal war. Also ich habe bei diesem ganzen Titel dauernd das Gefühl, das haben wir schon so gespielt.
Ja.
Sie tendieren so ein bisschen jetzt wieder mehr in diese
Need for Speed Carbon, Need for Speed
genau.
Undercover, Need for Speed, wie hieß das andere noch davor? Down.
Also
diese Nachtsgeschichte.
Also illegale Straßenrennen.
Genau.
Du kannst am Tag.
Sie sagen noch, es soll hauptsächlich Nacht sein. Und dann fängt das Gameplay an und es ist strahlender Sonnenschein. Das fand ich da auch total komisch. Also so hat es mich eher dann an Need for Speed Most Wanted erinnert.
Genau. Und das ist ja immerhin das beste Need for Speed. Also von daher.
Naja. Das beste Need for Speed ist natürlich Need for Speed 3 von 1997.
Ja, aber von den modernen Need for Speeds mag ich tatsächlich
von den modernen Polizei. Ist es Hot Pursuit 2 auf der PlayStation
2. Nein, Hot Pursuit 2, das meinte ich eigentlich.
Ach so.
Ja, das meinte ich. Die Polizei Chases.
Ja, und das aber auch in der PS2-Version. Das ist nochmal eine ganz andere.
Ja, von mir aus. Aber die Polizeirennen sind wieder mit dabei. Deswegen ist es für mich jetzt wieder ein Grund, dieses Spiel auch anzuspielen. Das hat mir letztes Mal irgendwie ein bisschen gefehlt. Das war ja das, wo sie dir ständig die Kontrolle entrissen haben bei dem Payback. Das hat so gar nicht funktioniert. Aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Der Trailer war ganz cool geschnitten. Dieser Tag-Nacht-Wechsel ist ganz nice.
Aber wer meinen Twitter folgt, weiß, es wird das Dark Souls der Customization.
So. Das war das K.O.-Kriterium, da rede ich nicht weiter. Everspace 2 habe ich mir noch nicht angeschaut, habe aber heute so auf den Fluren gehört, dass das ganz geil sein soll.
Ja, also es sieht in Bewegung und live am Bildschirm sehr, sehr gut aus. Mhm. Noch besser als im Trailer. Im Trailer sieht so ein bisschen, ja, ist das jetzt vielleicht nicht doch ein Mobile-Game oder sowas? Nein, überhaupt nicht. Sieht, die Partikeleffekte sind cool und die Auflösung ist sehr, sehr hoch. Intern doppelt so hoch gerendert wie das, was ausgegeben wird. Und das ist bei so Space Games immer sehr wichtig, dadurch, weil du ja so viele Sterne hast und so, ja. Da hast du schnell Probleme mit Aliasing und all solche Geschichten. Also technisch sehr sauber und schön programmiert, macht einen sehr guten Eindruck, sehr flott. Von daher bin ich da gespannt, wie es dann am Ende spielerisch wird, ob das jetzt wieder so Roguelike-mäßig wird oder ob es...
Das haben sie ja gesagt, das soll es nicht mehr sein.
Soll es nicht mehr sein. Ja. Siehst du, ach, das fand ich aber eigentlich gerade ganz gut an dem ersten. Naja, bin ich mal gespannt. Jetzt gerade kann man eh nur rumballern auf der Messe. Ist übrigens in der Indie-Arena für die Leute, die da hingehen. Die sind nicht auf dem Showfloor groß, sondern halt in der Indie-Arena. Und das macht Spaß. Da wird man noch von den Programmierern selbst an den Sitz geleitet und betreut.
Das finde ich super an der Indie-Arena, ja. Dann Kerbal Space Program 2 wurde angekündigt, kann ich persönlich wenig mit anfangen, aber ich verstehe schon, was die Faszination dahinter ist. Mhm. Also ein tolles Projekt, eine tolle Fortführung, aber für mich ist es
ist eins nichts. Der beliebtesten Spiele in der Heise-Community, ja, wie du dir das wahrscheinlich denken kannst von Heise Online. Also das
400.000 Spieler pro Tag
oder sowas. Werden wir definitiv auch ganz genau im Auge behalten, das Kerbal Space Program 2. Der Unterschied ist, während du dir im ersten Jahr primär deine Rakete gebaut hast, um halt irgendwie wohin zu kommen, wird jetzt die komplette Raumfahrt der Zukunft versucht.
Mit Raumbasen und auch Stationen auf dem Planeten, wo du dann selber wieder Raketen starten kannst. Also ich glaube, das ist ein Instant-Hit jetzt schon.
Ich hoffe es.
Das ist genau das, was die Community
gemacht hat. Der Charme der Serie ist, denke ich mal, ungebrochen.
Ja. Disintegration würde ich gerne auf morgen verschieben, weil ich heute Gameplay-Demo auch schon hatte.
Da, aber kurz sagen, was ist das? Das ist von dem Halo-Macher das gewesen.
Genau, das von dem Mark Letho hieß der, glaube ich, der Co-Founder von Halo. Und der Trailer sah auf der Opening Night live, habe ich halt gedacht, okay, das ist halt einfach ein Destiny.
Es sah komplett extrem
aus. Also es war so nah dran an Destiny.
Allein schon, wie der Typ da dann auf sein Bike gegangen ist. Und ich dachte, okay, ach so, Destiny. Ja. Ach nee, doch nicht.
Ja. Gut, aber da kann ich morgen ein bisschen erklären. Ich habe heute eine Multiplayer-Demo gespielt. Oh. Das fühlt sich tatsächlich schon ein bisschen anders an. Aber hat mir erst heute mit dem Gameplay, hat mir die Augen erst geöffnet, dass es was anderes ist. Mhm. Aber vielleicht ist es auch nur der Multiplayer-Modus. Muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Aber der Trailer ist schon extrem nah dran. Das finde ich schon fast dreist, dass sie so nah dran sind von der ganzen Optik. Allein schon, wie die Leute da rennen und diese Masken und diese Klamotten, die so im Wind wehen, das hätte auch ein DLC für Destiny sein können.
Absolut. Und auch, was er sagt in seinem Monolog, dieser Hauptcharakter, der da zu seinem Schiff geht, da dachte ich auch direkt, okay, das soll jetzt eigentlich so eine Hommage sein auf das, was dieser Entwickler wahrscheinlich gedacht hat, als er dann doch nochmal so ein Spiel anfängt und macht.
Ja.
Also guckt euch den Trailer nochmal, falls ihr das nicht gedacht habt, so mit diesem Gedanken im Hinterkopf an, dann merkt man, dass da doch so ein bisschen mit Augenzwinkern das Ganze wahrscheinlich sich erdacht war.
Aber es sah interessant trotzdem aus.
Ja.
Also ein Sci-Fi-Shooter, Quad-based. Dann Erika, da hatten wir gerade, als wir unterwegs waren, im Treppenhaus drüber gesprochen. Es ist ein witziges, spannendes Projekt. Es ist nämlich ein Interactive Thriller.
Jetzt hast du Projekt gesagt, sehr schön.
Es ist
für mich kein Spiel.
Es ist ein Interactive Thriller mit kompletten Schauspielern. Also es ist ein Adventure, wo Schauspieler miteinander agieren, du schaust eigentlich nur zu und dann gibt es halt Schlüsselmomente, wo du dich dann entscheidest, mit welcher Dialogoption es weitergeht. Mhm. Kennen wir ja im Prinzip auch schon von den Quantic Dreams Games oder so. Da steuert man aber halt steuert man halt den Charakter noch und muss noch Teller waschen. Ja, toll. Hier hast du jetzt halt nur eine interaktive Serie. Also im Endeffekt könnte es auch auf Netflix laufen wahrscheinlich.
Wird's aber nicht.
Es ist von Sony direkt gepublished und auch finanziert. Sah vor ein paar Jahren komplett anders aus. Die haben nochmal alles über den Haufen geschmissen, haben dann nochmal eben mit echten Schauspielern irgendwie angefangen. Und ich freue mich ja immer über so Shadow Drops. Und Hashtag Shadow Drop. Ich habe gerade noch getwittert gestern Abend so, oh, immer noch kein Spiel, was jetzt direkt verfügbar ist. Und in dem Moment kommt der Typ von Erika auf die Bühne und sagt, ist ab heute verfügbar und kostet 10er irgendwie im PSN.
Okay.
Ich habe eigentlich Bock drauf, aber ich habe noch nicht mal diese Black Mirror-Folge, diese interaktive, angeschaut. Also ich weiß nicht, ob ich es anschauen werde, aber im Grunde mag ich solche Projekte. Du hast irgendwie so eine Spielfilmlänge und hast trotzdem irgendwie so ein paar Entscheidungen drin und es steht und fällt halt mit der Geschichte. Aber die sah zumindest spannend aus.
Wenigstens kann man nicht sterben wie bei Dragon's Lair damals, wo dann immer gleich alles nach 10 Minuten vorbei war.
Also für dich ist es nichts.
Ich werde mir das, wenn mir mal richtig langweilig ist, vielleicht mal angucken, aber mich macht das persönlich jetzt tatsächlich nicht so an.
Okay. Dann liebe Grüße an Micha, unseren Kollegen, der freut sich wahrscheinlich über die Ankündigung von Remothered 2. Das Horrorspiel, was letztes Jahr irgendwie ihm so gut gefallen hat, kriegt eine Fortsetzung. Da kann ich persönlich gar nichts zu sagen. Und Guild habe ich tatsächlich, kannst du vielleicht mehr zu sagen, das ging total unter. Da war der von Tequila Works war auf der Bühne und die haben das Gameplay so nebenher laufen lassen und er hat sich währenddessen mit Jeff Keighley unterhalten und wir haben im Saal einfach nichts verstanden, was der Typ erzählt hat.
Es war im Stream aber ganz genauso. Man muss auch dazu sagen, ich muss ja nebenbei dann auch noch tippen und arbeiten und die Videos nehmen und dann auch noch hochladen und von daher, manchmal verpasst man auch was und das war ein wunderbarer Zeitpunkt, um anscheinend was anderes zu machen. Ich habe über Guild auch nicht viel mitbekommen.
Nee, es ging völlig unter gestern auch, ja.
Vielleicht können wir ja auf der Messe noch ein bisschen was erhaschen.
Ja.
Was für eine Art Spiel wird das denn?
Ja, wie gesagt, ich habe gar nicht richtig mitgekriegt. Also ich habe so 3D, ich habe irgendwie jemand gesehen, der in 3D rumläuft. Es sah im Prinzip sah es eigentlich aus.
Ich google das kurz mal nebenher.
Es sah aus wie Little Nightmares in 3D. Ja, man hatte auch eben ein kleines Mädchen und es hatte so Horrorelemente, aber keine Gewalt, sondern es sah so aus, als löst man so Rätsel in so einem Horrorhaus.
Oder hast du dich aber doch an ganz schön viel erinnert.
Ja, aber optisch ja nur, ich kann es leider nicht genau sagen. Während du guckst, können wir noch sagen, es gab neues Gameplay zu Gears 5, endlich mal zur Story. Wobei, was heißt endlich, das Spiel kommt jetzt ja schon bald raus. Es gab eben erste Szenen zum Story-Trailer, dann die DLC, wollte ich gerade schon sagen, DCL The Game. Ich habe erst gedacht, das ist irgendwie ein Gag oder jetzt kommt so ein bisschen so eine Selbstironie, dass DLC The Game erscheint. Nein, das ist DCL The Game. Das ist die Drone, ich vermute mal Champions League oder irgendwas.
Ah, das Ding, ja, das habe ich, da habe ich ganz kurz mal wieder reingeguckt,
ja, stimmt. Also ein Spiel über Drohnen Rennen. Da haben sie aber auch gar nichts zu gesagt, da lief einfach nur der Trailer. Predator, Hunting Grounds, Monster Hunter World, The Cycle, Life is Strange 2, Destiny 2, Shadow Keep und Anno 1800 DLC.
Kann man gerade, während wir hier podcasten,
kann man umsonst spielen.
Umsonst spielen.
Genau.
So, Guild gucke ich mir hier gerade an, sieht nach einem Horror-Survival-Exploration-Game aus, wo man mit Taschenlampe rumrennt und mit dem Leuchten viel macht. Wäre also prädestiniert für Raytracing, wenn ich das mal sagen darf. Sieht eigentlich ganz spannend aus.
Also ja, finde so ich auch. Ich mag die Tequila Mädchen. Works auch total gerne.
Genau.
Die kommt haben echt schöne Stadia Sachen gemacht.
Ja.
Ah, danke. Das war nämlich Stadia-exklusiv.
Aha.
Haben sie angekündigt.
So.
Ja.
Aber ja, zu Spielen, die gut mit Raytracing funktionieren.
Stopp, lass uns doch bitte noch kurz über die Bromance reden.
Na gut, über Raytracing das machen wir reden. Vorher, stimmt.
Weil wir haben Death Stranding natürlich. Das war natürlich das Highlight.
Also das hat kein Raytracing.
Das hat kein Raytracing, nein. Das hat alles eigentlich nur dahin geführt an dem Abend, dass ein Mann auf die Bühne kam, der einen eigenen Trailer bekommen hat an diesem Abend. Das fand ich so absurd.
Mhm.
Jeff Keighley kommt auf die Bühne und sagt so, the moment you have all been waiting for. Wie so ein Rockstar angekündigt. Und dann kam wirklich so
ein Zusammenschnitt, wie sie sich so in den Armen liegen.
Wahnsinn.
Und wie er irgendwie Awards von ihm immer überreicht kriegt und all das.
Und dann kam wirklich Rückblenden, wie so eine Montage, wie in so einem schlechten Sportfilm, wie man sieht, wie ihre Bromance entstanden ist. Also wie er dann den Award nicht annehmen durfte, als er bei Konami rausgeflogen ist, durfte er nicht zu den Game Awards und dann Flash Forward, wie heißt der Schauspieler?
Norman Reedus.
Norman Reedus gesagt hat, he's a genius.
Also I would do anything for this
so
guy.
So eine selbstverliebte Scheiße. Ey, wirklich.
Ja.
Du kannst, also jetzt mal ehrlich.
Es war ein bisschen too much.
Es war so too much, weil Jeff Keighley ist doch der Produzent dieser Sendung. Ja? Mhm. Die Gamescom hat Jeff Keighley doch angestellt, eine Show zu machen. Ich meine, es ist kein journalistisches Format. Aber so eine Selbstinszenierung von seinen, wie er und Hideo Kojima jetzt da über die letzten Jahre sich da immer gegenseitig hochgeschaukelt haben. Wahnsinn.
Also, gebe ich dir eigentlich total
aus recht. Aus PR-Sicht muss ich meinen Hut ziehen. Aus PR-Sicht haben die beiden das so dermaßen gut gemacht, weil die sich gegenseitig beide pushen damit extrem. Das hat ja dann in dem Moment gemündet, wo ich wirklich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass Jeff Keighley als Cameo-Charakter im Spiel auftaucht. Und das wurde auch noch groß zelebriert an dem Abend, wo er selber die Show moderiert.
Wo er erst so tut, als wüsste er das nicht. Er wurde doch vor 2 Jahren da gescannt. Da ist er doch kein Dovi. Er weiß doch, wie viele Spiele programmiert werden. Also er wusste das wahrscheinlich.
Also das fand ich schon insgesamt echt over the top.
Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, mir fällt jetzt auch kein anderer Mensch ein, der überhaupt Hideo Kojima halt auf so eine Bühne aktuell bekommt. Vielleicht halt noch Sony zu einer E3. Und es ist gerade Crunch-Time. Von daher war es für die Gamescom irgendwie ein Segen. Und wenn man das jetzt haben wollte, dann ging es, glaube ich, nur mit Jeff Keighley. Und insgesamt macht er die Sache ja, wie wir zu Beginn gesagt haben, eigentlich ja sehr gut.
Ja.
Und sehr aber, professionell.
Aber also, nee, ich komm da immer noch nicht drüber weg. Ich gebe dir ja recht, dass es für die Gamescom jetzt ideal war so. Ja. Aber diese Selbstverliebtheit von beiden Personen ist schon schier unerträglich.
Die muss nicht sein. Die hat da auch nichts verloren. Ja. Und es wäre besser gewesen, man hätte sich auf das konzentriert oder hätte sich darauf konzentrieren können, was gezeigt wurde. Denn das war ja sehr cool. Es gab 2 neue Character Reveals und danach echtes Gameplay, was live gespielt wurde, was auch am Stück war. Das gab es vorher von Death Stranding noch nie.
Genau.
Und das hätte halt vollkommen gereicht und das braucht diesen Personenkult überhaupt nicht, weil das Gameplay schon so überzeugend bizarr war, dass es
das. Aber das ist eine gute Frage. Hätte dieses, wenn das jetzt ein Spiel wäre, nicht von Kojima, würden die Leute das so feiern? Weil das war so dermaßen durchgeknallt, keiner versteht
ja, die Leute so sind richtig, ja auch, was los ist. Du warst ja vor Ort, sind ja aufgestanden, ja. sind hingerannt, haben angefangen, Selfies während der Aufnahme da zu drehen, sich irgendwie mit dem Handy davor. Also komplett irre.
Also das ist so eine selbst sich selbst erhaltende Maschine auch. Ja. Nee, also dadurch, dass Kojima so ein Star-Allüren-Faktor jetzt schon hat, ja, und so ein Rockstar geworden ist, kann er eben auch so ein Spiel jetzt so kryptisch rausbringen. Keinem anderen Studio würdest du das durchgehen lassen, dass man bis heute nicht kapiert, was für ein Spiel es überhaupt sein soll oder was da überhaupt passiert und was das mit diesen komischen Babys auf sich hat. Ja, also das ist ja so eine sich selbst ernährende Maschine, diese Weirdness einfach so zu zelebrieren, dass ich es. Ich finde es so drüber, dass ich es schon wieder ein bisschen geil finde.
Ich wollte gerade fragen, aber es ist doch auch schon irgendwie geil, oder? Sowas haben wir sonst nicht. Sonst ist
aber
es
ich so langweilig und vorhersehbar. Ich weiß, aber ich bin da selber so zwiegespalten. Ich ertappe mich so ein bisschen dabei, dass ich sage, das ist so durch, dass ich es schon wieder geil finde, weil ich natürlich auch wissen will, was jetzt dahinter ist. Aber ich weiß halt jetzt auch schon, dass ich wahrscheinlich sehr enttäuscht sein werde, weil das ganze Ding so für mich momentan den Eindruck macht, als es ist einfach nur Weirdness, damit es halt wirklich Aufsehen erregt. Aber so richtig was dahinter, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen.
Es ist jetzt halt Kojima Unlocked oder Unleashed.
Ja, aber ob das so richtig gut ist?
Wir wissen noch nicht, ob das gut ist. Genau, es ist ja, es hat halt damals einmal, denke ich, richtig genial funktioniert, nachdem er halt mit Metal Gear Solid 1, nicht dem ersten vom MSX, sondern halt so das erste für die PlayStation, so einen Erfolg hatte, da wurde ja der gleiche oder ein vergleichbarer Hype um Metal Gear Solid 2 gemacht. Und jeder einzelne Fitzel-Trailer und dann konntest du die Melonen zerschießen. Und all diese ganzen Easter Eggs, die da drin waren, wurden ja genauso vorher gezeigt und du wusstest gar nicht mehr, wird das jetzt überhaupt noch in Metal Gear Solid? Und dann hast du in Metal Gear Solid 2 noch nicht mal Solid Snake die meiste Zeit gespielt. Das war ja so ein richtiger Brain-Fick da damals. Und das hat schon mal funktioniert. Ich weiß nicht, wenn er jetzt halt komplett losgelassen wird, ob es dann noch genauso genial wird oder ob er eigentlich schon auch noch eine Linie braucht, damit am Ende auch ein lineares oder nicht lineares Spiel bei rauskommt. Das können wir gerade nicht sagen.
Nee.
Ich weiß ja auch noch nicht, oder niemand aus seinem Studio darf irgendetwas jemals sagen oder zeigen. Es ist ja eine One-Man-Show in der Öffentlichkeit von ihm.
Ja.
Das heißt, könnte noch der absolute Rohrkrepierer werden, kann aber auch viel, viel besser werden als das, was er je bei Konami gemacht hat. Aber das macht es eben so spannend.
Genau, also aus Pressesicht finde ich es, oder aus Konsumentensicht finde ich es halt spannend, dass es überhaupt so ein weirdes Projekt gibt, weil eben jetzt eben er die Möglichkeit geschaffen, oder für ihn, nee, andersrum, durch die Kündigung von Konami hat er jetzt halt auch die Möglichkeit, sowas zu machen. Weil ich glaube, so durchgeknallt hätte ihm das kein Studio irgendwie so durchgehen lassen.
Genau. Und ich mag eher dann den Freigeist, auch wenn er es dann selber gegen die Wand fährt, ist er halt auch selber schuld und ist auch in Ordnung. Aber dann hatten wir den wilden Ride.
Ja, macht auf jeden Fall Spaß, das zu beobachten.
Genau. Er macht ja nichts kaputt. Also er macht nichts kaputt. Und klar, er ist jetzt halt der Rockstar und er ist schwer zu haben. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen nervig für alle Beteiligten, das definitiv. Aber er gibt ja auch was. Und das tut jetzt, denke ich mal, den anderen Studios oder so nicht dermaßen weh oder so. Er macht jetzt ja nicht die Spieleindustrie kaputt, nur weil er dieses Projekt macht. Das glaube ich nicht.
Nein, das glaube ich auch nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, er könnte es halt sogar schaffen, wenn das Spiel dann auch noch richtig gut wird,
und dann kommt mehr
auch die Außensicht-Wahrnehmung zu verstärken. Ja. So wie so ein Tarantino-Movie oder sowas. Ja. Was sagst du denn zu dem Gameplay? Also wir hatten ja sehr viel Zwischensequenzen auch schon gesehen und die sehen wirklich unfassbar gut aus, finde ich. Also die Schauspieler sind toll aufgenommen, toll gemotion captured. Man hat ja wirklich das Gefühl, die ist fast schon Live-Action, so, aber dann trotzdem eben noch mit dieser Portion CGI da drin, dass eben der Del Toro zum Beispiel dann durch die Wände durchläuft und nur so ein Hologramm ist. richtig gut. Ich habe heute auch nochmal einen dritten Trailer noch gesehen, wo auch so eine Zwischensequenz zu sehen war. Fantastisch. Und die machen tatsächlich sehr viel Spaß. Aber das Gameplay fällt dann schon sehr ab, grafisch.
Das, was man bisher gesehen hat, auf jeden Fall. Also können wir gleich zu kommen. Ich will noch einen Punkt kurz besprechen vorher. Wenn man diesen Production Value ja sieht, der da vorhanden ist, dann, wenn man so lange in der Industrie ist wie wir beide, weiß man auch, das kostet wahnsinnig viel Geld. Ja. Und jetzt stelle ich mir schon seit längerem die Frage, wo kommt das eigentlich her? Ist das echt so kreativer Goodwill von dem Norman Reedus? Die haben sich kennengelernt und die wollen unbedingt zusammenarbeiten oder nimmt er nicht so eine hohe Gage? Oder alle seine Gefolger, die dann von Konami mit ihm mitgegangen sind, machen das auch so für normale Gehälter oder was? Weil also entweder ist er da Milliardär geworden, als er bei Konami rausgeschmissen wurde, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Oder da ist halt irgendwas ganz Komisches im Busch. Weil normalerweise sind Projekte wie diese, müssen entweder ein krasses Crowdfunding kriegen oder haben halt den fettesten Publisher ever im Po.
Ich meine, die Sachen sehen halt besser aus als Star Citizen und Co. Und die hatten irgendwie 160 Millionen als letzter Stand oder so. Bei Konami kann man sagen, okay, das wird halt vorinvestiert, ist ja nicht mehr dabei. So viel Geld kann er nicht mitgenommen haben. Aber ich verstehe es auch nicht. Also ich meine, es gibt ja immer noch diese Fantheorie, dass das immer noch von Konami ist.
Ach so?
Ja, dass es Metal Gear wird am Ende. Oh, aber, erst zum Launch dann quasi präsentiert wird.
Wow.
Was natürlich völliger Quatsch ist. Warum sollen die jetzt als Buhmann in drei Jahren dastehen? Wäre völliger Quatsch.
Ein krasser Kuh. Dann sagen sie vor allem, Konami sagt ja schon seit Jahren, sie machen gar keine Videospiele mehr, außer PES.
Ja. Nee, also wo das Geld herkommt, ich kann mir halt vorstellen, dass da ein paar Investoren im Hintergrund sind, die dann mit Anteilen das halt jetzt vorstrecken, weil sie halt einfach wissen, das hat so einen Hype generiert, das wird sich ordentlich verkaufen und dann kriegen wir unser Geld zurück. Ich meine, du kannst auch mit Norman Reedus ausmachen, er kriegt dann halt irgendwie 2% der Einnahmen oder solche Geschichten. Ja. Geht ja schon auch.
Ja, bin ich auf jeden Fall ist es ein bizarres und interessantes, spannendes Thema, finde ich. Auch die Finanzierung des Projekts, über die irgendwie bisher noch viel zu selten gesprochen wird, ist durchaus ein spannender Aspekt, der vielleicht mal mehr beleuchtet werden sollte. So, und jetzt können wir über das Gameplay reden, wo gepinkelt wird.
Ja, alle reden über dieses Pinkeln, unglaublich.
Dabei wurde doch schon in vielen anderen Videospielen zuvor gepinkelt.
Ja, aber nicht auf der Bühne, nach irgendwie eineinhalb Stunden Show, alle warten auf
dieses Spiel. Nach 4 Jahren ohne Gameplay die erste Szene erstmal pinkeln. Erstmal pinkeln,
genau, so rum nämlich.
So rum. Lustig war natürlich, und da hat man gleich wieder den Kojima-Flair so gespürt, wie die Kamera dann so langsam versucht rumzugehen und alle denken so, gleich sieht man den Pillemann. Und von wegen, er dreht sich dann so weg von der Kamera, keiner guckt mir hier zu, das ist ein jugendfreies Spiel.
Ich habe halt. Heute Jo getroffen, als wir eben angestanden haben für Death Stranding, haben über diese Pinkelszene, dass er sich wegdreht. Und dann ging so das Gerücht rum, Kojima hätte gestern noch eine Minute neues Material extra in den Trailer für heute reingeschnitten, weil er nochmal was ändern wollte. Mhm. Und dann haben wir so fantasiert und haben gesagt, okay, wahrscheinlich dreht er sich heute nicht weg, wenn die Kamera sich dreht. Und dann haben wir uns überlegt, wie das denn mit Motion Capture geht, ob da jemand so kleine weiße Pünktchen am Glied angebracht hat für das Motion Capture. Aber Enttäuschung, es war dann leider doch noch die gleiche Szene. Er hat sich weggedreht. Aber es wächst ein Pilz. Da, wo Norman Reedus hinpinkelt, wächst ein Pilz.
What? Warum? Wahrscheinlich Nachhaltigkeit oder so? Ja, keine Ahnung, sonst würde er ja nicht in die Gegend pinkeln.
Das ist halt dieser Kojima-Humor. Ich glaube, du hast ja gerade gesagt, Unleashed. Mhm. Ich glaube, wir werden noch viel mehr von diesem Quatsch irgendwie in diesem Spiel sehen. So à la, versteck dich in einer Pappbox und niemand sieht dich. Solche Geschichten werden,
glaube ich, vor allem der Soundeffekt dabei, wo wir noch bei Konami sind, müsste eigentlich so copyright-technisch bei Konami liegen. Denn wenn als der Pilz kam, kam so das gleiche Geräusch ungefähr, wie wenn du in Metal Gear Solid Snake Eater oder auch, ich glaube, beim zweiten auch schon, eine Schlange kaputt gemacht hast oder halt irgend so ein Vieh und dann so diese kleine Box dann kam, ne?
Ja.
Wo du dann irgendwie eine Ration oder sowas in der Ration irgendwas gekriegt hast. Also, ja, dann stiefelt der Norman Reedus Charakter jedenfalls los, hat ein Baby vor sich geschnallt. Mhm. Da sind ja auch schon die besten Memes wieder auf Twitter perlen und alles gekommen, dass das irgendwie eigentlich nur Yoshi's Island 3 ist und man das Baby da halt zur Ruhe bringen muss, weil das halt anfängt rumzuschreien und du hörst halt permanent ein Baby in diesem Spiel.
Ist so weird. Und diese Szene mit der Mutter, die hatte dann ja eigentlich noch ein Kind an der Nabelschnur.
Genau, das war aber erst in einer anderen Dimension ist. Und dann, sie kann aber da nicht weg, weil sie ja mit dem Baby da wohl noch verbunden ist. Dann ist die Frage, stirbt dann das Baby oder stirbt sie, wenn sie weggeht? Oder will sie das halt einfach nur nicht verlieren?
Okay, wir versuchen erst gar nicht, irgendwie einen Sinn darin zu finden.
Wir können das noch anlocken.
Aber zum Gameplay, das sah sehr nach Breath of the Wild aus. Breath of the Wild in einer Postapokalypse und Norman Reedus läuft in dieser Open World rum. Er hat ja bestätigt, dass es ein Open World Spiel ist und er ist eigentlich ein Postbote. Also so wie ich das verstanden habe, besteht das Hauptgameplay darin, irgendwelche Sachen von A nach B zu bringen, weil es sieht ja nicht nach einem Kampfspiel aus oder es ist nicht irgendwie was wie Bayonetta, wo sich Norman durch die Gegend schnetzelt. Er hat ja so einen riesigen Transporter-Rucksack, er ist eigentlich so ein Lieferando-Typ.
Ja.
So ein großer Rucksack, es fällt eigentlich nur das Fahrrad.
Paperboy.
Genau. Und zwischendrin gibt's ja das, was wir schon gesehen haben, dann eben diese gruseligen Gestalten, wo er dann sich immer den Mund zuhält und so weiter. Mhm. Also ich glaube, das wird so ein bisschen Breath of the Wild mäßig, dass du da in dieser...
Breath of the Wild hat aber ist es rätsellastiger. Mich hat's ein bisschen witzigerweise an No Man's Sky erinnert. Ich hatte das Gefühl, er hat No Man's Sky total gut gefunden und wie man da erkundet und einfach Sachen abbaut. Und
ja gut, aber das meine ich mit Breath of the Wild. Also dieses sehr stark auf eigene Exploration gesetzt, durch die Welt reisen in dem Tempo, was du magst und da siehst du einen Felsen, da willst du hochklettern, dann kletterst du halt da mal hoch.
Welche Welt ist das denn, auf der er rumrennt? Ist das die Erde oder ist das was komplett?
Es ist die USA.
Sind die USA, okay. Man hat ja auch der Jeff Keighley arbeitet dann ja irgendwie auch für die Vereinigten sonst was von Amerika.
Ich habe heute ja nochmal diesen dritten Trailer gesehen in der Pressevorführung und da wurde jetzt das nochmal sogar benannt. Es sind die, also die USA ist so zerbrochen und es gibt dann eben so den Wunsch wieder alle zu connecten. Mhm. Also diese Frau, die man da sieht, die auch schon gezeigt wurde, die Strand, die will die United Cities of America wieder vereinen, weil die Städte sich unabhängig gemacht haben, aus diesem Verbund gelöst haben. Mhm. Und es gibt eben halt so Rebellenstädte, die nicht mehr dazugehören. Und das war, glaube ich, dieses USC, was wir da gesehen haben. Oder UCA, genau.
Und es spielt in der Zukunft.
So sah es aus. Oder halt eine fiktive Paralleluniversum. Aber
und es sah ja schon sehr modern aus. Nicht so weit weg, sich vorzustellen, dass Babys in der Zukunft ja vielleicht vollkommen künstlich hergestellt werden.
Ja.
Damit halt nicht komische Babys bei rauskommen.
Die haben immer irgendwie von so Steel Mothers gesprochen.
Ja.
Also so klang schon so ein bisschen nach Fabrik oder so.
Es gibt ja auch heute schon durchaus die Versuche, gerade auf asiatischer oder chinesischer Seite zum Beispiel, dass Forscher das ja untersuchen wollen, wie das ist mit künstlicher Befruchtung und dann halt woanders Babys austragen lassen und künstliche Eier und was weiß ich nicht alles. Von daher könnte das, und da war Kojima auch viel, dass er sich da hat irgendwie inspirieren lassen und dass das eins der Themen wird, wie sieht so eine Welt aus und was passiert mit der Seele, ist ja auch immer ein großes Thema bei ihm. Vielleicht ist das ja so, dass wenn man sie dann komplett künstlich macht, Babys, dass die Seele irgendwo anders hängt und man die erst kriegen muss oder so. Wer weiß.
Würde auf jeden Fall ganz passen, ja.
Ja, ja. Das sind so Gedanken, die ich aktuell habe, aber es kann natürlich alles andere sein. Ich finde es einfach schon toll, wie seine vagen und vollkommen wirren Dinge ja in jedem etwas anderes auslösen. Und das ist ja eigentlich das, was Kunst ausmacht. Von daher macht er seine Mission sehr gut.
Also ich freue mich seit gestern tatsächlich jetzt ein bisschen mehr auf Death Stranding. Habe jetzt tatsächlich Lust, da ein bisschen rauszufinden, was es überhaupt ist.
Stimmt aber schon, was du gesagt hast. Die Grafik sieht nicht richtig cool aus. Im Spiel ist es sehr weitläufig und du hast keine großartigen Pop-Ups gehabt, was ich immer eher kritisch finde bei Open World, wenn dann irgendwie 10 Meter vor dir noch die Grasbüschel auftauchen, finde ich immer blöd. Und gerade nach The Witcher 3 muss das halt auch nicht mehr sein, wie man sieht. Von daher, ja, mal gucken.
Wir sind gespannt. Gut, das war die Opening Night. Da haben wir ja schon unser Fazit zu gezogen. Gerne wieder nächstes Jahr. Bin gespannt. Und muss jetzt auch nicht mit Jeff Keighley sein, aber ich glaube, wer soll das denn sonst machen?
Der lässt sich das jetzt auch nicht mehr wegnehmen. Das hat bestimmt auch wieder gut Geld gegeben und er will ja sein Startup da auch größer machen.
Ja, ich meine, wenn er die Show hat, die VGAs und...
Ja, der fasst in einer Hand. Vor allen Dingen, er wird ja langsam auch ein bisschen älter. Er wird so, irgendwann kann ich mir schon vorstellen, in 15 Jahren wird das schon lustig, wenn er dann noch so die coolen, hippen neuen Indie-Games und sowas alles anspricht. Dann
ey, aber der hat es so souverän runtermoderiert, der interessiert sich doch auch nicht mehr wirklich für die Spiele, habe ich so das Gefühl.
Doch,
das
interessiert sich schon für
Spiele. Nein, aber das kann der auch noch in 5 Jahren machen, wenn er sich nicht mehr dafür interessiert.
Nein, ich sag ja, der wird so entprofessionalisiert. Mhm. Weißt du noch, dieser, ja, du kennst ihn bestimmt, der in der ARD früher diese die ganzen Tiersendungen gemacht hat. Das war ja, ja, dann auch irgendwie Tier. Also,
Krimmitsch?
Nee, Siegelmanns oder Siedermanns. Irgendwas mit S hieß der, glaube ich. Ihr könnt uns das mal in die Kommentare schreiben von InstantMoin, bitte, wie das hieß, woran ich denke. Dieses Tierleben oder Tiersendung in den öffentlich-rechtlichen.
Ja, Siemanns.
Siemanns, genau, Siemanns. So einer wird er mal, nur für Videospiele. Das wird bestimmt witzig werden.
Du meinst Gunnar Lott?
Gunnar Lott. Ist er eigentlich hier, Gunnar?
War ich noch nicht gesehen.
Ich habe ihn heute, also habe ihn diese Woche auch noch nicht gesehen. Das ist auch ein Mysterium, das wir noch aufklären müssen, was mit Gunnar ist.
Zum Gameplay sagen wir uns, glaube ich, nichts mehr, oder?
Nee, hier wir sagen noch was zu Raytracing.
Wir sagen jetzt noch mal was zu Raytracing. Kurze
wir
Erklärung.
Waren da ja beide.
Wir waren da bei diesem RTX-Event. Also Nvidia hat eingeladen im Vorfeld der Gamescom zu einem Showcase, würde ich jetzt eigentlich sagen.
Wo einer Mini-Gamescom.
Naja, es war ein Saal.
Mini-Gamescom für Mini-Leute.
Nein, da waren halt ein paar PCs aufgebaut und haben sie halt Activision und Co. gefragt, ob sie ihre Spiele vorbeibringen in speziellen PC-Demos. Ubisoft war auch da, Bloodlines war da, Metro Exodus war da, also eben alles Titel, die jetzt speziell für RTX, für Raytracing am PC ausgelegt wurden. Und wir haben natürlich dann auch genau die Versionen gespielt.
Die RTX-Support kriegen. Also Metro Exodus ist ja schon länger auf dem Markt, da haben sie das Add-on gezeigt. Aber sowas wie Modern Warfare bekommt zum Beispiel ein Patch zum Release, genauso wie jetzt dieses Wolfenstein Youngblood. Ich weiß nicht, ob der Patch inzwischen draußen ist. Das sind so Sachen, die sind so medium interessant gewesen. Da sieht das auch nicht so, da springt einem das nicht gleich ins Auge, ob man es jetzt an ist oder aus ist. Wir haben ja Modern Warfare bei dem Multiplayer gespielt. Multiplayer hat Spaß gemacht. Dieser neue 2 gegen 2 Modus war cool.
Wir haben voll vergessen, dass es um Raytracing geht.
Ja, genau. Und man hat es aber auch nicht großartig gesehen. Die haben doch gesagt, ja, guckt auf dem Boden, da liegen die Patronenhülsen rum, da spiegelt sich was. Ich habe davon nichts gesehen.
Null.
Von allem, wenn es nach mir geht, war das da gar nicht angeschaltet. Ja. Man konnte es war auch eine der wenigen Demos, wo man nicht per Knopfdruck Raytracing an- und ausschalten konnte. Von daher, vielleicht liegt da noch was in der Luft. Wer weiß. Auf jeden Fall war aber sehr spannend die erste Demo, die wir gesehen haben, nämlich das neue Spiel der Chinesen von Tencent. Mhm. Das hieß Synced Off Planet.
Ja, und ist eine von Next, The Next Initiative hieß das Studio, genau. Das war wirklich spannend. Also sah im ersten Moment ja eigentlich auch aus wie schon wieder so ein Division mit Sci-Fi-Shooter. Hat aber ein paar ganz interessante Twists gehabt, um es mal so zu sagen. Also wir haben Multiplayer gespielt und der Clou war, dass da eben so Zombie-Mechs, Androiden, ja, so Androiden mit so einem Chip auf dem Rücken.
Auf jeden Fall zombie-mäßig.
Die so zombieartig massenhaft eben sich bewegt haben. Und dadurch, dass es eben alles so cyberpunkig irgendwie aufgebaut war, konntest du dann bei gewissen Nodes, die dann so gedroppt sind an einigen Feinden, die synken. Deswegen heißt das Spiel eben so. Und alles, was dann in deinem Umkreis eben war, in diesem Radius, war dann mit dir zusammen gesynkt und hat dann eben auf deine Seite gekämpft. Mhm. Was natürlich ideal ist für so ein Multiplayer-Match,
genau.
Um dann die Wellen quasi umzudrehen und auf einmal die Horden auf den Gegner zu schicken.
Ja, das Spiel hatte sehr viele Pfützen integriert, damit sich auch alles schön spiegelt. Das war ganz okay. Besonders beeindruckend fand ich da diese Chromrohre.
Ja, mega.
Die verchromten Rohre. Und,
ich stand minutenlang vor diesem blöden Rohr rum.
Weil sich da halt zum ersten Mal alles gespiegelt hat. Alles auch, was man nicht sieht. Das ist ja das Besondere bei Path Tracing, dass halt auch die Dinge, die der Spieler nicht selber anguckt, sich trotzdem in Objekten spiegeln können oder in Oberflächen spiegeln kann. Und gerade bei so Rohren, wo dann auch noch alles verzerrt ist und auf einmal physikalisch alles korrekt, perspektivisch korrekt dargestellt wird, war das schon so eine kleine Offenbarung. Das hatte ich so noch nicht wahrgenommen vorher und war echt toll und sah natürlich viel glaubwürdiger und besser aus. Man muss aber auch dazu sagen, in der Action später, da sind zum Teil in dieser Demo, die wir gespielt haben, allein schon 1800 Gegner in dieser Map. Wenn dann später geballert wird, kann Raytracing an, aus sein oder kannst du auch ohne Texturen spielen, es wäre vollkommen wurscht.
Da achtet so man viel ja auch nicht mehr auf die
Pfützen. Dann auf dem Bildschirm, ja.
Aber besonders gut hat es dann in so einem Singleplayer-Spiel funktioniert. Mhm. Wir waren dann bei Watch Dogs Legion.
Legion.
Ich weiß aber nicht, wo das S hingehört. Watch Dogs Legions oder Watch Dogs Legion?
Legion.
Da hat es da war es auch sehr beeindruckend.
Da warst du im Camden Market unterwegs und ja. Ich habe dir über die Schulter geguckt. Da war so extra, Neonlicht.
Die haben dieses Viertel extra so ein bisschen darauf optimiert. Es war unfassbar regnerisch.
Ja.
Es hat aber Öl London geregnet. Überall waren Ölpfützen gefühlt.
Ja. Ach stimmt, die Pfützen, die fanden wir so unrealistisch. Ne? Das war, die Pfützen sahen da dann schon wieder so klarspiegelnd aus, dass sie aussahen, durch das violette Licht natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich verfälscht, dass es dann aussah wie Öl. Das war ein bisschen blöd.
Ja, aber diesen Moment, den du hattest mit diesen runden Röhren, den hatte ich da im Camden Market, als ich so an Schaufenstern vorbei bin. Weil eben die Schaufenster auf einmal halt so richtig realistisch aussahen, weil du dich selbst gesehen hast, aber eben auch, was auf der Straßenseite hinter dir gerade ist und was da vorbeifährt. Und die Autos haben halt unfassbar gut reflektiert. Du hattest dann
und selbst, sie steuern sich übrigens jetzt auch besser.
Ja, das stimmt. Aber da kann Raytracing nichts nutzen.
Da kann Raytracing nichts
nutzen. Aber sie hatte dann auch so eine Schweißer, also mein Charakter hatte so eine Schweißerbrille auf und selbst da waren halt die Spiegelungen richtig
in den Glubschaugen,
in den Glubschaugen zu sehen. Und da, bei so einem Singleplayer-Spiel, klar, in der Action vergisst du das dann auch wieder, aber gerade wenn man so ein bisschen rumstronert, wenn dann so diese Mission ist, finde die drei Verdächtigen, da hat man dann ja schon auch ein bisschen Zeit, mehr rumzugucken. Mhm. Also da hat es mir sehr gut gefallen, hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich jetzt mehr Bock habe, dieses Spiel auf dem PC zu spielen. Ich habe nur keine RTX-Grafikkarte.
Ach, das ist das kleinste Problem. Doch so eine große Auswahl inzwischen.
Ja, toll. Auch fürs kleine Budget?
Ja, was heißt kleine Budget? Das ist ja immer relativ. Auf jeden Fall gibt es welche.
Aber
auch die 2060 Super kann ja inzwischen alles zumindest spielbar darstellen.
Aber nächste Konsolengeneration wird auch Raytracing haben.
Ganz genau, das haben sie auch final. Ja, sicher?
Ja.
Nee, du wartest nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Also PC-Grafikkarte kaufe ich mir, glaube ich, nicht mehr.
Na, da reden wir nochmal drüber. Ja, vielleicht kriege ich jedenfalls auf der Woche nochmal. Ich habe mir ja gerade die 2070 Super gekauft. Hat sich sehr gelohnt.
Ja, okay. Kannst du mir ja mal rüberschicken.
Kann ich auch machen. Das wäre kein Problem. Wir haben uns danach noch featuremäßig das Sahnehäubchen an dem Tag angesehen, nämlich Control.
Oh, ja.
Das bietet als erstes Spiel überhaupt, nämlich noch die spiegelnden Oberflächen an, mit diesem Path Tracing, dass man halt also auch da wieder sieht, was sich zum Beispiel um die Ecke befindet, aber zusätzlich dabei noch Transparenzen anbietet. Also die viele kennen das vielleicht, die Battlefield 5 gespielt haben, da kann man das ja anmachen, Raytracing, und dann spiegelt sich da auch alles in den Fenstern der Gebäude, aber man kann nicht mehr durchgucken. Das ist ein bisschen blöde. dieses Feature wird jetzt quasi also erweitert und ist in Control im Endstadium integriert und hat auch funktioniert. Ansonsten war es da hauptsächlich bei den Schatten zu sehen. Und wenn ein wahnsinnig starkes Effektgewitter mit vielen Partikeleffekten, was dort öfter passiert
in
Control, aktiv ist, dann sind diese vielen Spiegelungen und wenn die Partikel dann in die dunklen Bereiche des Level fliegen, schon sehr beeindruckend. Fand ich super.
Ja, sah richtig, richtig geil aus. Und das Spiel hat mir mega Bock gemacht.
Mhm.
Also ich mag ja eh schon die Remedy-Spiele. Ja. Ich mochte auch die nicht so guten von denen. Das Gunplay hat mir immer irgendwie auch Spaß gemacht.
Geht mir genauso.
Ich mochte auch Alan Wake
total gerne. Seit Max Payne. Die wissen eigentlich, wie geile Waffen und so funktionieren. Ja.
Also, aber auch so diese Atmosphäre auch in Alan Wake, diese Lichtgeschichte mit dem Alan Wake mit Raytracing.
Ja, das müssten sie eigentlich noch bringen.
Das wäre doch geil. Ja. Aber Control, das war unglaublich fetzig, um jetzt mal so richtig wie so ein alter Mann zu klingen. Es war super fetzig.
Hatte
tolle Effekte.
Das Spiel war super fetzig und hatte tolle Effekte.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, hast du deinen Episodentitel.
Ja. Nein, also ich war sehr positiv beeindruckt. Ich freue mich jetzt sehr. Ich glaube, es kommt jetzt ja schon direkt nach der Gamescom.
Ja.
Und das...
Ich hoffe, die Story ist gut. Aber...
Ja, aber auch Remedy, wenn die Story nichts taugt, die
Kämpfe... Nur das Ende ist wie immer scheiße.
Ja. Der Rest ist gut. Nee, aber diese Kämpfe mit dieser komischen... Ich weiß gar nicht, wie diese Waffe heißt von der Hauptcharakterin, aber die klappert ja so komisch auf. Das ist ja irgendeine Spezialwaffe. Und irgendwas mit diesen Dimensionsgeschichten hat es ja irgendwie auch auf sich, dieses Control. Und aber diese Kämpfe hat es positiv beeinflusst. Wir hatten ja dann schon noch so gesagt, endlich mal Gegner mit einem neuen Moveset, weil die halt sich völlig anders bewegen. Die
schweben so wie umher wie so ein Voldemort.
Ja, also Teile der Gegner, die anderen haben dann irgendwie auch noch so Spezialattacken. Und wir hatten dann eben auch schon so einen Bosskampf noch gesehen, der auch wieder so klassisch Remedy war. So dass man eigentlich gleichzeitig so einen Kampf hatte, aber eben auch mit so ein bisschen Puzzle- und Rätseleinlagen. Mega Bock drauf. Also da freue ich mich jetzt sehr drauf. Das hat Spaß gemacht, diese Anspielstation.
Apropos Mega Bock habe ich auch auf Minecraft mit RTX.
Oh.
Das sieht richtig schön aus.
Ich dachte erst, es wäre ein Gag, als sie gesagt haben, Minecraft kommt jetzt mit Raytracing, habe ich erst gedacht, what? Ist das jetzt ein Gag oder meinen die jetzt dieses Dungeons? Nein, wir reden vom klassischen Minecraft.
Und da hatten sie ja super duper Graphics Pack für angekündigt. Das wurde ja vorgestern dann gecancelt. Aber im gleichen Atemzug Raytracing für, oder Path Tracing besser gesagt, für Minecraft angekündigt. Und im Endeffekt ist das Gleiche, weil das die gleichen Effekte hat, wie halt dieses super duper Graphics Pack ausgesehen hat, meiner Meinung nach. Das hat halt den größten optischen Effekt ever für Minecraft. Du hast ganz feine Lichtabstufungen und ganz graduellen Schatten und Lichtquellen sind natürlich dadurch auch, die Lava scheint dann so durch, Diamant in dem Bergwerk und alles scheint durch und es ist natürlich dadurch ein ganz anderes Erlebnis, wenn du auf einmal auf Diamant stößt und vorher im Dunkeln so vor dich hingeschürft hast. Von daher atmosphärisch schon ein toller Bonus. Was ich mich frage, und da bin ich auch nicht alleine, habe ich schon auf Reddit gesehen, Minecraft hat ja ein sehr ausgefeiltes Lichtsystem, das auf einem Lichtlevel von 0 bis 15 basiert. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwie eine Fackel hinmachst, dann leuchtet die 4 Felder weit oder was, da weiß ich es nicht genau. Und wenn jetzt, das würde bedeuten, dass dann zum Beispiel kein Gegner in deinem Raum spawnen kann. Das heißt, deswegen machst du ja ständig Fackeln an die Wand oder Lichtquellen in dein Haus, wenn du dir eins baust, damit halt nicht, während du schläfst, du dann danach mit so einem Zombie neben deinem Bett aufwachst. Und das lässt sich dann natürlich jetzt ein bisschen schwieriger einschätzen, weil du nicht mehr wirklich weißt, geht diese Lichtquelle jetzt gerade so weit oder so weit?
Du siehst nicht mehr diese harte Kante.
Genau, jetzt, weil es keine harten Kanten mehr gibt.
Ja gut, aber die wissen das doch eh alles auswendig.
Ja,
also der für das Spawning wird es wahrscheinlich trotzdem noch die alten Werte haben.
Ja, aber guck dir das neue Minecraft mal an. Du kannst wirklich auch die Blöcke nicht mehr dadurch so gut unterscheiden. Ja, ja. Dadurch, dass das Licht, wenn es dann auf 3 Blöcke gleichzeitig geht, weiß nicht, sind es jetzt 3 oder 4? Ist schon schwieriger. Von daher spielerisch vielleicht eine kleine Einschränkung, aber optisch eine kleine
Revelation. Ich frage mich trotzdem, wie groß ist die Zielgruppe von Leuten, die Minecraft intensiv noch spielen? Das sind ja schon auch eher...
Viele.
Ja, aber es sind ja vor allem auch eher Jüngere.
Das stimmt.
Und die, die das Geld haben, sich eine eine RTX-Grafikkarte zu kaufen.
Ach, also ich spiele das ja auch mit 2, 3 Freunden immer noch und die spielen das dann wieder mit ihren Kindern auch noch zusätzlich. Also das ist dann halt so das... Guck, da kann der Papa mal punkten, wenn er auf einmal Minecraft schöner macht für die Kinder.
Ja, aber das, also ja, okay, gut. Das war für mich eher so ein Why? Because you can.
Genau.
Ja.
So denkt sich das Microsoft, glaube ich, auch. Was machen wir denn jetzt eigentlich mit Minecraft? Wir haben doch super duper Grafik angekündigt. Ja, das wird aber langsam ganz schön teuer. Können wir nicht einfach Raytracing machen? Ja, ruf mal Nvidia an.
Genau, dann haben
so
die
wird's noch gewesen Showcase. Sein.
Ja, also klar. Haben wir das Rätsel auch?
You heard it here first.
Wenn ihr Fragen habt, ruft Michi und Manu an. Wir klären jedes Problem. Das war's mit der Tageszusammenfassung vom Tag 0 sozusagen von der Gamescom. Wir hören uns morgen hoffentlich wieder. Ich habe mal gucken, wie wir das morgen irgendwie hinkriegen. Wir haben schon so ein bisschen so einen Plan.
Ja.
Dann auch eben über die ersten Gameplay-Demos zu sprechen. Wir schauen uns beide natürlich auch viele Titel an.
Oh,
haben uns
es gibt heute so viel zu Age Titel. Of Empires zu erzählen.
Oh ja. Also bleibt auf jeden Fall auf... Jetzt bin ich schon in meinem IGN-Stream-Modus.
Bleibt dabei,
gleich geht's spannend weiter. Nein, morgen geht's weiter mit dem Podcast. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich aber auch im Stream sehen. Bei IGN Live bin ich mit Sebo zusammen, also nicht mit unserem Discord-Sebo, sondern mit Sebastian Osowski von IGN Deutschland. Da streamen wir jeden Tag 3 Stunden. Schaut da vorbei, wenn ihr Lust habt, das sind wir morgens immer zu sehen. Ab 12 bis 3 Uhr gibt's dann so eine Art Livestream von uns. Kommt vorbei, verteilt ein bisschen Croissant, Liebe im Chat, wenn ihr wollt. Und dann hören wir uns morgen wieder. Wir gehen jetzt mal ins Bett, Michi.
Genau.
Decke ist ja schon da.
Die Decke ist, du kannst auch hier einfach direkt
bei mir. Wir können das Mikro eigentlich einfach laufen lassen, oder?
Ja.
Singen wir noch ein bisschen Gute Nacht, Lieder.
Gute Nacht.
Bis morgen.
Gute Nacht.